SWR 2 Leben.
Heute gehe ich nicht meditieren. Gestern bin ich um 5 aufgestanden, aufs Klo gegangen, habe die Zähne geputzt, einen grünen Tee getrunken und bin los. Zur Meditation im buddhistischen Zentrum. 3 Minuten nah mit dem Auto. Ich habe mich eingereiht in die Gehmeditation zwischen den beiden Morgenperioden. Für 40 Minuten meditieren. Meditiert wird hier jeden Morgen und die meisten Abende. Dafür bin ich aus Berlin-Kreuzberg in den Südschwarzwald gezogen. Für 3 Minuten bis zur gemeinsamen Meditation. Heute gehe ich nicht meditieren. Das ist die Ausnahme. Die Regel ist, ich gehe meditieren. Warum?
Früher konnte man Eier einkaufen. Heute muss man sich schon bewusst entscheiden, welche Eier man will. Früher war es, die Stille war gegeben. Heute muss man Stille wirklich bewusst erfassen. Früher waren Rituale einfach gegeben. Heute muss man sie bewusst ergreifen. Das heißt, wir werden unentwegt ins Bewusstsein gerufen. Unentwegt.
Es ist Frühling, im Jahr 1992. Ich sitze auf einem Hotelbett in Rom und verstehe nicht, was los ist mit mir. Ich habe erreicht, was ich erreichen will. Ich bin erfolgreich und glücklich mit meiner Frau. Wir sind miteinander gereist in diese uralte, quicklebendige Stadt und ich sitze allein auf dem Hotelbett und spüre es wie ein dunkles Fragezeichen tief in mir. Etwas fehlt.
Das Leben früher hatte viele meditative Elemente, ganz unbewusst. Aber heute muss man sie sich wirklich erarbeiten, muss man sich bewusst suchen. Man kann heute 7 Tage die Woche arbeiten, von früh bis auf Nacht und sogar die Nacht durch. Das heißt, man muss bewusst sich den Feierabend oder den Sonntag, also die stille Zeiten, muss man sich bewusst selbst schaffen. Und wenn wir das nicht machen, werden wir krank. Also die Burnouts, diese Depressionen, all unsere Krankheiten sind im Grunde genommen ein Drang, eine Nötigung, bewusst das Leben zu erfassen.
Zurück in Berlin stehe ich vor meinem Redakteur. Ich sage ihm, es geht gut mit mir und meinem Leben. Ich arbeite über spannende Themen, ich lebe in dieser spannenden Stadt. Aber mir fehlt etwas. Was ist los? Er schaut mich aufmerksam an, sagt nichts, nimmt einen seiner kleinen, feinen Notizzettel und schreibt einen Buchtitel darauf. Darin erzählt ein junger Holländer, wie er 1 Jahr lang in einem japanischen Zen-Kloster lebt. Ein völlig anderer Typ als ich, in einer völlig anderen Verfassung und Situation. Aber ich spüre das gleiche, tiefe Fragen. Es gibt keine Antworten in dem Buch. Es geht um eine merkwürdige Haltung. Es gibt einen alten japanischen Zen-Meister wie aus dem Eso-Märchen. Auch er beantwortet nichts. Aber er lehrt und lebt diese Haltung. Darin ist er auf eine Weise authentisch, die mein tiefes Fragen anzieht wie ein Magnet. Ich lese das Buch in einem Zug. Dann gehe ich los in die nächste Bibliothek am Kottbusser Tor in Kreuzberg 36. Ja, so geht das im Frühling 1992, ohne Google, ohne WhatsApp oder Twitter. In der Kreuzberger Stadtteilbibliothek gibt es die Ecke mit esoterischen Büchern. Darin finde ich ein einziges Buch mit Fotos. Ich leihe das Buch aus, nehme es mit nach Hause, lege es offen auf den Boden meiner Altbauküche und setze mich, wie auf dem Foto darin, mit überkreuzten Beinen auf den Fußboden. Warum?
Meditation ist eines der schwersten Dinge. Das Wort Versenkung, wie man es oft übersetzt, ist eigentlich irreführend, weil es ausschaut, als wie wenn man sich da in eine innere Welt hinein träumt. Um das geht es gar nicht, sondern es geht um eine absolute Wachheit, um eine Bewusstheit. Meditation ist höchste Aktivität.
Doris Zölz war einmal evangelische Theologin, später Lehrerin an einer Waldorfschule. Dann fing sie an zu meditieren bei Williges Jäger, einem katholischen Priester und Zen-Meister. Heute leitet sie als seine Nachfolgerin den Benediktushof, ein Zentrum für spirituelle Wege. Ich treffe sie lange nach 1992. Warum hat sie angefangen zu meditieren?
Das war so, dass meine Kinder ja nicht schliefen. Und dann dachte ich, ich gehe irgendwo hin, wo mich kein Mensch kennt, wo mich kein Mensch anspricht. Und dann kam ich ins Haus Benedikt nach Würzburg und machte einen Einführungskurs in Zen. Das war ganz schlimm. Der Einführungskurs war ganz schlimm. Ich saß keine Stunde auf dem Kissen, kam mir mein ganzes Leben oder ich, meine Persönlichkeit kam mir an die Wand. Und dann halte ich nur diese 2 Tage, Tag und Nacht durch. Und dann ging ich nach Hause und sagte, das mache ich nie wieder. Ich wollte eigentlich schlafen, aber ich habe nur geheult.
Bei mir fängt es an auf dem Fußboden im Frühling 1992. Ich knicke mir ein Sofakissen zu doppelter Höhe und schiebe es mir unter den Hintern. Ich brezele meine Beine zum Schneidersitz und richte meinen Rücken und Kopf gerade auf. So bleibe ich dann eine ganze Weile still sitzen. Warum? Ich weiß einfach nicht weiter, obwohl ich eine Menge weiß. Ich habe vieles ausprobiert, ernsthaft und engagiert. Ich bin fit und erfolgreich. Aber alles das reicht einfach nicht. Und dann lese ich dieses Buch von dem jungen Holländer im japanischen Zen-Kloster, in dem es eigentlich nur um diese Haltung geht, um Innehaltung. Was berührt mich daran so sehr?
Ein Jahr später bat mein Mann, dass ich mit ihm mitgehe. Und meine Eltern sagten, sie passen auf die Kinder auf. Und dann dachte ich mir, der hat so gedrängt, dass ich ihm zuliebe mitging. Und habe mir aber vorgenommen, dass mir das nicht nochmal passiert. Und wollte so sitzen, dass ja nichts an mich herankommt. Und das kann man aber nicht. Auf einmal hatte ich dann eine ganz tiefe Erfahrung.
Ich sitze auf einem Kissen auf dem Boden, aufrecht und still und aufmerksam. Nichts sonst. Ich habe noch nie so wenig getan für eine so tiefe und umfassende Wirkung. Noch nie habe ich mich so einfach, so nah gefühlt, mir selbst und der ganzen konkreten Situation. Ich sitze da und weiß nichts. Nicht, wie mir geschieht, nicht, was das alles soll, und vor allem nicht, warum ich mich so vollständig angekommen und richtig und dankbar fühle.
Es beginnt mit dem Ende. Es gibt eigentlich keine Einführung und es gibt keine Vorbereitung und es gibt auch keinen Stufenweg. Es beginnt schon mit dem Schluss. Das Sassen ist Mittel, aber auch das Ziel. Es ist es schon.
Sassen, das ist Meditation auf Zen-Buddhistisch. Alexander Porai ist der Kollege von Doris Zölz. Sie beide sind Nachfolger des katholischen Zen-Meisters Williges Jäger. Sie beide haben mitten in einem ganz normalen Leben angefangen zu meditieren und haben damit immer weitergemacht. Bis zum Benediktushof, einem spirituellen Zentrum, wo es nicht um Antworten geht, sondern um eine Haltung. Warum meditiere ich? Weil mir etwas fehlt, auf eine ganz merkwürdige und verwirrende Art. Ich kann es nicht begreifen und nicht fassen, weil es einfach zu nah ist. Mir fehlt Kontakt, und zwar so einfach und konkret wie möglich. Ich möchte es wirklich spüren.
Den Stuhl unterm Hintern und den Beinen?
Ich möchte es wirklich sehen.
Den Teppich? Den Fensterrahmen? Die Wiese?
Ich möchte es wirklich hören.
Die Autos? Die Vögel? Die Menschen?
Ich möchte es schmecken und riechen.
Den Tee? Das Essen.
Das Bei-sich-Sein oder das Eins-Sein ist der Grundzustand und nicht das Ergebnis von etwas. Das heißt, die Übung ist nicht, was muss ich tun, um das zu erreichen, sondern die Übung ist völlig anders, nämlich was tue ich die ganze Zeit, damit ich das nicht sehe. Um da zu sein, müssen wir nicht üben, da zu sein, sondern wir müssen aufhören, abzuhauen.
Warum meditieren? Weil ich nicht einfach sein kann mit dem, was ist. Weil mir schon der erste und direkte Kontakt immerzu entgeht. weil mir in all meiner Kompetenz eine Haltung fehlt, die mich erst einmal nur in Kontakt bringt, die meine rastlosen Aktivitäten einsammelt, die meinen ruhelosen Körpergeist absetzt und aufrichtet, die mich einfach lebendig macht. Wie diesen kleinen japanischen Zen-Meister, der in seiner Innehaltung derart echt und darin so magnetisch wirkt, wie der Buddha selbst.
Die ganze Übung dauert so lange, weil wir es nicht kapieren und nicht, weil wir es erreichen müssen oder weil wir was durchlaufen müssen. Sondern es hängt nur davon ab, wie lange wir brauchen, um zu kapieren, dass das, was ist, ist. Und dass nur das, was ist, ist und dass es so, wie es ist, ist. Alles andere ist völlig sekundär.
Ich sitze. Still und aufmerksam. Ich fühle mich wie eine Hochleistungslok, die unter Volldampf und in voller Fahrt einfach stehen bleibt und daraufhin den Aufprall all ihrer Waggons durchlebt. Waggons vollgeladen mit Versuchen der Selbstverwirklichung, die in mich hineinsausen und in mir weiterwirbeln. Ich sitze einfach da, aufrecht und still. Und fühle im Wirbeln meiner Lebensversuche zum ersten Mal, wie lebendig ich bin. Und kann es nicht fassen. So beginnt mein Meditieren. Ich habe mich seit diesem Frühlingstag auf dem Kreuzberger Fußboden jeden Tag hingesetzt und innegehalten. Fast jeden Tag.
Ich glaube, dass eine ganze Menge kritischer Geister eigentlich gerne diesen Weg gehen möchten, aber da gibt es ganz viele Rituale, wo Leute mit einem gewissen intellektuellen Anspruchsniveau sagen, nee, also das ist nicht meine Welt. Ja? Wir brauchen eine Anleitung zur Meditation für kritische Männer. Das war sozusagen für mich der Auftrag als Autor vom Verlag her, wo ich gesagt habe, okay, das kann ich vermitteln.
Bist du kritisch? Tust du dich schwer mit Glaubensformen? Und erst recht mit denen einer ganz anderen Kultur? Bist du ein Skeptiker?
Der Hirnforscher und Psychologe Ulrich Ott hat ein Buch geschrieben. Meditation für Skeptiker.
Also so eine Art Kombination aus kritischem, rationalen, aufgeklärten, wissenschaftlichen Verständnis und auf der anderen Seite aber auch dem Nicht-Ausblenden von grundlegenden Daseinsfragen, die sich jedem Menschen stellen. Und diese Kombination ist sehr attraktiv und scheint momentan einen starken Zulauf zu finden.
Ulrich Ott löst Meditation aus allen Glaubensformen und macht sie zugänglich für den bedürftigen Skeptiker. Bedürftig? Wonach?
Bedürftig nach Wohlbefinden in einer geistigen Verfassung, die nichts mehr glauben kann, sondern immer mehr wissen will.
Wirklich bedürftig ist dieser ruhelos denkende Geist dann wohl nicht nach noch mehr Wissen, sondern nach viel weniger von all dem.
Wie schön wäre es, auch mal innezuhalten und nicht zu denken. Was liegt da näher, als das auszuprobieren? Aber siehe da, äußerlich innehalten führt zwar nach innen, doch da geht es alles andere als ruhig zu.
Wenn man jetzt so naiv da rangeht, denkt man, in der Pause machen die Leute nichts. Und genau das ist eben ein ganz großer Irrtum, weil wir können nicht nichts tun. Denn wenn die Leute nichts zu tun haben, dann tun die eine ganze Menge. Wir gehen in die Vergangenheit, wir gucken zurück, verarbeiten irgendwelche Traumata, die wir hatten. Oder wir gehen in die Zukunft, planen, was wir alles noch vorhaben.
Glaubst du, du kontrollierst deinen Geist? Kannst du mit deiner Aufmerksamkeit bleiben, hier und jetzt, bei einer Sache? Probier es aus.
Wenn man es macht, stellt man fest, man kann es nicht. Und ich sehe es ja an der Uni, im Unterricht. Ja, die Studenten, die haben ihren Plan, die haben ihre Prüfungen. Und wenn die sich hinsetzen und die Augen zumachen und ich sage ihnen, achtet mal nur auf den Atem, dann bricht bei denen das Chaos aus. Und die sind völlig entsetzt, wie wenig Kontrolle sie tatsächlich haben über ihren eigenen Geist.
Diese und weitere und tiefere Erfahrungen sollte eigentlich jeder machen, findet Ulrich Ott. Wäre es nicht toll,
wenn der Bereich Spiritualität in der Gesellschaft einen Stellenwert hätte, so wie man Zivildienst macht, Wehrdienst macht oder ein soziales Jahr, warum nicht ein spirituelles Jahr?
Das ist es. So fühlt sich die erste tiefe Erfahrung auf dem Fußboden in Kreuzberg an. Endlich ein echter Kontakt mit dem, was ist. Damit ist nichts beantwortet, nichts gelöst. auch wenn es sich eine Euphorie lang so anfühlt. Aber etwas tief mit mir und meinem Leben beginnt. Die zweite tiefe Erfahrung in meiner ersten Meditation ist genauso einfach und genauso neu für mich. Ich greife noch im Schneidersitz, noch auf dem Fußboden zum Telefon. Ich rufe meinen Redakteur an und sage zu ihm, ich sitze hier im Lotus auf dem Küchenboden. Er lacht und schreit durchs Telefon, hören Sie auf, kommen Sie her. Und so gründen wir unsere erste Meditationsgruppe.
Es gibt ja so eine kritische Phase der Orientierung, gerade bei jungen Menschen, wo man sich mit diesen Fragen konfrontiert sieht und seine eigene Position findet in dieser Welt. Und da die Möglichkeit zu haben, sich mal zurückzuziehen für ein Jahr und unter kompetenter Führung das zu lernen, also zu sich selbst zu kommen und sich selbst in wirklich allen Aspekten zu erfahren, so eine Bildung, die jetzt nicht nur auf Leistung und auf bestimmte Fertigkeiten ausgezielt ist, sondern den ganzen Menschen entwickelt.
Im zweiten Moment auf dem Kreuzberger Fußboden wird mir klar, das geht nicht allein. Auch das ist eigentlich zu einfach für mein kompliziertes Leben. Weil du hier bist, bin ich hier. Weil du neben mir sitzt, bleibe ich sitzen. Weil ich dir und mir und dem Ganzen dabei so einfach nahe komme, meditiere ich. Auch das ist völlig anders als sonst. Ich habe, wenn irgend möglich, meine Sachen alleine durchgezogen, nie um irgendwas gebeten, geschweige denn um Hilfe. Waren andere dabei? Okay. Wenn nicht, auch okay. Meditieren geht anders. Eigentlich geht es wie ein tiefes, reines Bitte.
In China sah ich einen Mönch, der hat mich bedient beim Essen. Und der hat Augen gehabt wie ein Kind, so offen. Da war kein Hauch von Kritik drinnen, kein Hauch. Und diese Augen haben, da wusste ich, wo ich hin will. Das möchte ich können. Augen zu haben, die offen sind, die den anderen einfach so nehmen, wie er ist. Das ist das höchste Mitgefühl.
Wie geht es dir? Doris und ich sitzen direkt voreinander auf dem Boden. Sie schaut mich eine Weile lang einfach an. Dann fragt sie, wie geht es dir? Ich verstehe wieder nichts, aber ich spüre, wie tief mich etwas trifft und ratlos macht. Da ist nichts Persönliches in ihrem Blick und ihrer Frage. Etwas vollkommen Klares schaut und spricht mich an und will nichts. Ich fühle eine Ruhe, die mich so anzieht, dass ich fast erstarre.
Weil er sie anschaut wie ein Kind, ohne Kritik. Und dazu braucht man einen stillen Geist. Dazu braucht man den Geist, der nicht wertet. Und das ist die Übung in der Meditation.
Es passiert zuerst an Ampeln, in Warteschlangen, in Wartezimmern. Ich kann plötzlich bleiben. Ich bleibe stehen oder sitzen und erlebe rote Ampel, brummende Autos, volles Wartezimmer, raschelnde Zeitschriften, Handygefummel. Ich rieche Abgase, Parfüm, Schweiß. Ich bin angespannt, ungeduldig, müde. Ich spüre den Stuhl im Rücken, das Polster unterm Hintern, den kleinen Jungen neben mir, wie einen Teil von mir.
Wenn das als Spiritualität verstanden werden kann, immer das Gegenwärtige Jetzt, dann gibt es dafür auch letztendlich keine richtige Übung. Weil wenn es nur das Jetzt gibt, dann was soll man denn dann üben? So gesehen könnten wir sagen, dass wir nicht etwas üben, um zu, sondern wir sind dabei, nicht aus der Übung zu kommen.
Meditieren ist nicht leicht. Du bist es einfach nicht gewohnt, dich eine längere Zeit gerade und still zu halten. Wenn du einfach mal inne und die Klappe hältst und das Handy stecken lässt, geht jede Menge Widerstand und Alarm los in dir. Bleibst du dabei, wird es schlimmer.
Zuerst schlafen die Füße ein, dann die Beine. Gelenke schmerzen, es juckt, fliegen Nerven. Der Rücken wird zu einem Feld aus Verspannung. Ein Orchester innerer Unruhe spielt auf. Ist das Körperpunk? Nervenjazz. Es wird schlimmer. Aber das alles ist nichts gegen das Denken.
Das ist das Problem. Das Denken, dass es etwas anderes gäbe und dass ich es noch nicht habe. Dieses bei vollstem Bewusstsein nicht zu erzeugen, ist heikelst, weil das die größte und stärkste kollektive Gewohnheit ist, die wir sicherlich haben und die permanent trainiert wird in einer Dimension, wogegen das bisschen Gegenwart, was wir dann auch versuchen, lächerlich ist.
Nicht kratzen.
Das ist so eine typische Regel fürs Meditieren.
Du reagierst nicht auf den Reiz, du lässt ihn jucken und nerven und reizen bis zum geht nicht mehr. Du wirst fast irre dabei, okay, aber irgendwann spürst du einfach Energie, die frei wird und strömt und sich und dich weit macht und klar und sein lässt. Hier und jetzt.
Und wir sind fest davon überzeugt, wir handeln objektiv und jetzt. Völlige Illusion. Deswegen ist die Übung, dass wir uns hinsetzen über ein paar Tage und alle Wünsche und Vorstellungen an die Wand fahren lassen. Egal welcher Impuls kommt, du bleibst einfach sitzen. Sowohl physisch wie auch geistig. Du bewegst dich physisch nicht, aber du entwickelst aus den gedanklichen Impulsen keine Bilder, keine Storys. So. Und irgendwann mal kann man merken, dass das eben Gedanken und Impulse sind, aber nicht mehr.
Denken geht wie Kratzen. Einen totalen, endlos heftigen inneren Juckreiz. Es tut so gut zu denken. Eben wie Kratzen, wenn es so richtig heftig juckt. Aber wie mit den Fingern und dem Nicht-Kratzen, so geht es mit dem Geist und dem Nicht-Denken.
Du kannst den Denkreiz einfach geschehen lassen. Wie Wolken. Lass sie kommen, lass sie gehen.
Auch so ein Zen-Tipp.
Lade deine Gedanken nicht zum Tee.
Noch eine. Heute gehe ich meditieren. Ich stehe früh auf. Es ist fast hell. Es ist Sommer, ich nehme das Rad und fahre durch duftende Wiesen. Ich biege rechts ab in den Quellenweg. Der ist steil. Ich sause am Bauernhof vorbei, beim Elektriker, an der Autowerkstatt, in den Hof. Ich gehe in den Vorraum, ziehe meine Schuhe aus. Jemand steht am Schlagholz. Wir verbeugen uns zueinander. Jemand bereitet den Altar in der Meditationshalle. Ich verbeuge mich kurz vor meinem Kissen und in den Raum hinein. Jemand schlägt die Glocke. Meditation.
Die große Freiheit ist die Freiheit, endlich das zu tun, was ansteht. Und nicht das, was ich möchte. Wenn ich endlich das tun kann, was ansteht, dann bin ich ruhig, ruhiger, tue das, was ansteht, weil ich zu dem, was ansteht, keine Alternative entwickle im Kopf.
Was ist Meditation? Ist es wie Beten und Forschen? Wie Bleiben und Bitten? Es ist so nah wie möglich. Und je näher es mich bringt, desto alltäglicher und wirklicher wird es. Was macht Sinn? Was macht mich lebendig? Gibt es mehr als eine Nähe zu diesen Fragen? Gibt es ein Leben außerhalb dieser Fragen, wenn sie einmal dastehen, mitten im Leben? Manchmal geht es nur noch darum. Jeden Moment. Mit dir. Mit mir. An der Kasse im Laden. Manchmal stehe ich einfach in der Wohnung, die dann dunkel ist und still. Das geht nicht lange. Aber genug, um zu spüren, es ist gut.